Radio 1. Hörbar Rust.
Letzte Woche sind wir ausgefallen, Karneval der Kulturen. Dafür wird's heute doppelt so gut. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und los geht's mit einem Song, den ich liebe. Finlay Quay, Even After All. Ja, wenn Sie jetzt dachten, oh Gott, was ist denn das für ein geiler Song gewesen? Finlay Quay, Even After All. Und wenn Sie jetzt auch noch hören, was ich für einen tollen Gast habe.
Oh. Hörbar Rust. Heute mit
Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiver, 35, Musikerin, Moderatorin und Autorin. Bühnenpräsenz zeigt die gebürtige Münchnerin schon als Mädchen beim klassischen Ballett. Viele Jahre später, 1995, löst ein Konzert mit deutschem Rap den Wunsch bei Nina aus, selbst Hip-Hop zu machen. Sie nennt sich Fiver, nimmt 2002 ein erstes Album auf und tourt 2005 mit Fettes Brot durch ausverkaufte Hallen. Fiver ist klug, sie ist lustig und hat viele Talente. Jetzt erscheint bereits ihr 5. Album, es wird also Zeit, sie endlich mal vors Mic zu holen. That's Fiver in the house. Yo, Nina Sonnenberg, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, Nina, du hörst, wir sind als Sendung sind wir ein Chamäleon, wir passen uns absolut an.
Ja, yo.
Das ist Street Credibility.
Ja, die brennenden Mülltonnen hinter mir sind auch wunderschön und danke, dass du Graffiti gemacht hast.
Bisschen warm, ne? Ja, also wir wollten dich eigentlich im Winter schon haben, aber...
ging nicht.
Echt heiß. It's hot in the house.
Ja.
Sag mal, everybody says I love you. Also wann immer ich in den letzten 2 Wochen gefragt wurde, und wer kommt in die Sendung oder was bereitest du gerade vor? Und ich habe gesagt, Nina Sonnenberg. Dann huschte immer ein verklärtes Lächeln über das Gesicht des jeweiligen Menschen und der sagte, oh, die ist so toll. Du schwimmst auf einer Welle der Sympathie, du bist jetzt kein Geheimtipp, du bist jetzt nicht irgendwie vorgestern gerade erst entdeckt worden oder so. Aber spürst du das auch selbst, dass du gerade einen guten Lauf hast?
Auf jeden Fall. Also ich spüre auf jeden Fall sehr viel Sympathie von Menschen. Das hat aber natürlich auch wahnsinnig viel damit zu tun, wie man mit den Menschen umgeht. Also ich bin da ganz preußisch brav erzogen worden, auch von meinen Eltern, dass ich einfach das Gefühl habe, so ich möchte eine gute Zeit haben und ich möchte, dass die Menschen glücklich sind. Und wenn ich das vermittle, dann kriege ich das auch wieder zurück. Also ich verlasse gerne, ungern ein Haus mit verbrannter Erde. Aber hier im Moment ist es wirklich, also... Das streichelt die Seele und das Ego sehr, was gerade passiert. Ich bin sehr glücklich.
Hast du einen Knutschfleck am Hals?
Nee, ah, das ist schön. Du hast, das war jetzt nicht deine erste Frage. Das ist wirklich, das ist ein Pigmentfleck mit Leberflecken. Als ich klein war, sah es aus wie Dreck. Da haben alle gesagt, was hast du denn da? Das Rote ist wahrscheinlich noch die wundgescheuerte Haut von Menschen, die denken, sie müssten mir das wegmachen, gerne auch mit eigener Spucke, was immer sehr schön ist. Und ich kriege auch teilweise so Mails, muss die Alte denn hier mit Knutschflecken rausgehen? Das gehört zu mir. Also es sieht schon aus wie Knutschfleck.
Es gibt Leute, die sich tatsächlich in der Szene, sage ich es jetzt mal, darüber aufregen, dass es eventuell ein verblasster Knutschfleck sein könnte.
Also nicht nur in der Rap-Szene, es ist natürlich auf Facebook-Kommentare manchmal oder wenn ich jetzt für den Kulturpalast gedreht habe, dann ist auch ein Pressebild drin und dann immer so, können die sich nicht den Knutschfleck wegmachen. Maskenbildnerinnen denken oft, das ist Wimperntusche, Verschmierte. Es ist was sehr Schwieriges, gibt aber immer gleich ein Einstiegsthema zum Reden. Das ist ganz gut.
Ich finde auch, wie gesagt, das ist kleidsam und ich meine, eine Frau kann ja auch mal zeigen, dass sie, oder suggerieren zumindest, dass sie ein erfülltes Liebesleben hat. Warum soll man denn eigentlich keine Nussschnecken essen?
Ach Gott, du meine Güte, wo habt ihr das denn her? Irgendjemand hat das mal gesagt, ne? Ist keine Nussschnecken, sollte ich mal irgendjemandem auf reden.
Also eigentlich habe ich gedacht, dass du das gesagt hättest. Ich habe das in so einem Online-Interview gefunden. Ich glaube, da ging es darum, was man mit 17, wie du mit 17 gelebt hast oder wie du also nach der Pubertät oder in der Pubertät gelebt hast. Und du hast darüber gesprochen, dass du in der Bäckerei gejobbt hast. Stimmt das denn?
Ach, du meinst, das habe ich verdrängt. Ach, du meinst, ja, das stimmt. Ach, du Igitt, das kann ich jetzt.
Wieso Igitt?
Oh, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe mit, mein erster Job, ich glaube sogar, es war da mit 14. oder mit 16. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich illegal auch schon mit 15 arbeiten müssen. Wir armen Münchner Kinder, weißt ja, wie es ist.
Wie in Indien.
Ach, ganz schrecklich. Und wir waren damals angehalten zu arbeiten, zu jobben. Und dann habe ich bei einer großen Kette gearbeitet, die in einer noch größeren Supermarktkette war. Und wir mussten in der Früh um 5:30 immer die großen Wägen mit dem Gebäck rausholen. In dem Fall aus der Tiefgarage, wo dann schon noch früher ein großer Laster die hingetan hat. Und die haben wir dann hochgebracht in den Supermarkt und haben es abgedeckt. Das war immer so spärlich bedeckt. Und da waren manchmal Taubenscheiße auf
dem Essen. Oh Gott.
Und irgendwann hat jemand zu uns gesagt, ach, das könnt ihr auch nur abkratzen. Und dann habe ich aufgehört, da zu arbeiten.
Eieieiei.
Ja, aber es ist schon verjährt. Also ich bin ja jetzt fast nicht mehr 14 und das ist schon verjährt. Also ich kann es jetzt auch laut und offen sprechen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Bäckereikette ist auch schon eingegangen.
Und das ist aber wirklich jetzt für alle Beteiligten beruhigend.
Ja, also es kann eigentlich nichts mehr passieren, aber das war eben, dieses Thema war eben bei einer Nussschnecke.
Großer daher. Gott.
Ja, das war wirklich Wahnsinn. Ich habe dann auch aufgehört, habe gesagt, jetzt ist auch mal gut so, also das mache ich sicher nicht. Aber ja, da sieht man mal, was so ökonomischer Druck anrichten kann.
Und wie wichtig es ist, dass Eltern ihre Kinder bis ins hohe Lebensalter finanziell unterstützen.
Und nicht arbeiten lassen.
Damit sie solche Erfahrungen nicht machen müssen.
Das halte ich meinen Eltern heute noch vor. Ja, ich kriege heute noch Taschengeld.
Ja, die Leute reagieren ja auch immer empfindlicher. Laktoseintoleranz. Aber viele haben auch eine Taubenkotintoleranz inzwischen entwickelt.
Starke,
da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. So. Der erste Song, den du mitgebracht hast, kommt von Mayer Hawthorne,
ja.
Ein Supersänger, den ich aber tatsächlich auch erst in den letzten Jahren wahrgenommen habe. Hast du den schon länger auf dem Schirm?
Also ich glaube wirklich mit Beginn, aber so lange ist das glaube ich auch nicht. Ich denke mal, würde ich jetzt mal schätzen, 5 Jahre. Strange Arrangement war so das erste offizielle Release. Davor gab es eine wunderschöne Platte in Herzform, in Rosa von ihm. Das allererste, was er rausgebracht hat. Und dann kam Strange Arrangement und ich habe ihn dann in München gesehen, noch in einem Mini-Club. Also wir waren 150 Personen und es ist der erste Künstler, bei dem ich ohne nachzudenken hochgeschrien habe, I love you. Also da werde ich nie wieder vergessen. Ich bin noch kein Fan, also ich bin schon große, ich erfahre immer große Begeisterung bei Künstler und Künstlerinnen, aber da musste ich so brüllen, weil der so toll singt und ja, ist immer noch so, also Spitzentyp.
Sieht der auch ganz gut aus, ich habe gar kein Gesicht.
Naja, so ein bisschen nerdig so, also so Brille und dann, ja gut, ja, sieht jetzt nicht schlecht aus.
Stehst du auf Nerds?
Nee, glaube ich nicht. Okay. Aber Brillen sind in, also es kommt, es sieht halt
Fensterglas.
Einfach. Ja, nee, ich glaube, der braucht sie wirklich, weil der war DJ ja früher von der Rap-Kombo und da hat der auch schon eine Brille getragen, dementsprechend.
Glauben wir ihm das mal.
Wir
nehmen es hin und hören jetzt einen deiner Lieblingssongs, Strange Arrangement. Mayer Hawthorne, Strange Arrangement, mitgebracht von Nina Sonnenberg, die Sie vielleicht auch als Fiverr kennen und die im November 78 in München zur Welt kam, am 12. November, um genau zu sein. Ich gucke immer, wer hat mit den Gästen, die so kommen, noch Geburtstag. Und da gibt es manche Leute, wirklich, da gibt es dann irgendeinen japanischen Schriftsteller vielleicht und das war es dann auch. Und an deinem Tag, so dieser 12. November, ist ein ganz dynamischer Tag. Erstens Gründung des SFB, also sozusagen unseres Großvaters, wie wir hier sitzen, ja, 1953. Geburtstag hat auch Loriot, Grace Kelly, der Massenmörder und Sektenführer Charles Manson, also sehr unterschiedliche Leute, Dieter Wedel, Neil Young, Broker T. Jones, Nadia Comăneci, die rumänische Kunstturnerin mit der Gummiwirbelsäule, Judith Holofernes und der sexy, aber doch leider sehr junge Ryan Gosling. Mein Gott, 1980 kam der zur Welt. Du hattest, glaube ich, so stellt es sich mir dar, eine ganz behütete und schöne Kindheit. Mit Schaukel im Garten auf jeden Fall.
Ja,
und ich glaube, ohne richtig schlimme Komplikationen, außer dass du morgens immer früh aufstehen musstest und das gehasst hast.
Das Aufstehen ist immer noch was ich schwierig finde. Und das Komische ist auch, selbst wenn du mir sagst, ich muss um 12 Uhr mittags aufstehen, dadurch, dass ich muss, will ich nicht. Das war schon, und dadurch war auch meine Kindheit bestimmt. Ich kann alles, aber wenn ich was muss, kann ich gar nichts. Und mache ich dann auch nicht. Und das hat meine Eltern zur Weißglut gebracht. Ich weiß nur, wir haben im Bad noch so einen alten Ofen gehabt, den man noch so mit Gas beheizt hat, der so richtig heiß geworden ist. Und immer, wenn ich aufgestanden bin und meine Mutter mich aus dem Bett bekommen hat, habe ich mich im Bad heimlich davor gelegt und weitergeschlafen. Ich höre heute noch, wie sie schreit. Ich hatte, glaube ich, eine Kindheit, die besonders war und verrückt und auch toll. Und ich glaube, schlimm wie jede Kindheit. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, also es war keine Astrid Lindgren-Kindheit in dem Sinn. Aber meine Eltern haben das mit uns drei Mädchen dann doch ganz gut hingekriegt. Mein Vater hat sich immer einen Jungen gewünscht. Daher sind wir auch drei geworden, glaube ich. Also ich glaube, ein Junge und dann hätte es wahrscheinlich schon gereicht. Wir sind alle Christian. Also eigentlich, aber dann doch Tina, Nina und
ich wäre auch Christian.
Ja, wirklich jetzt?
Ja. Dann. Wir sind alle Christian, jetzt verstehe ich ja, na klar, ja.
Wärst du auch ein Christian geworden?
Ich wäre auch ein Christian geworden, ja.
Ja, also dann bist du auch eine kleine Enttäuschung.
nee, das glaube ich gar nicht, aber ich weiß nur, wenn ich ein Junge geworden wäre dann. Aber das erklärt auch mit drei Mädchen, das erklärt, warum dein Vater sich diese Funkkopfhörer gekauft hat, Ende der 80er schon. Ja. Er wollte wahrscheinlich sich zwischendurch mal abschirmen, aber er war sowieso, glaube ich, ein sehr auditiver Mensch. Denn er hat dir ja auch, glaube ich, sehr früh schon deinen ersten Walkman geschenkt.
Ja, das habe ich bekommen. Also von ihm und die Moldau aus
Mit
Musik.
Sechs Jahren
ja,
schon?
Ja, meinen allerersten Walkman. Wenn ich das noch sehe, das Ding war ungefähr so zum Umschnallen so groß wie ich damals. Das war ein Ghetto-Blaster.
Ich hatte dadurch meinen Spitznamen weg, weil ich hatte nicht das Geld, um mir diesen Sony Walkman zu kaufen. Und mich haben sie Akte genannt, weil mein Walkman so groß war, wie du gerade sagst, wie so eine Akte. Und du hattest auch so einen großen. Gut, du warst sechs, das ist in Ordnung.
Ja, aber es war auch wirklich. Also ich hatte das immer dabei, unsere riesen Kopfhörer, und war sowieso immer eigentlich am liebsten für mich. Also ich hatte auch überhaupt nicht so viel Bock auf andere Menschen, was meinen Eltern auch total viel Sorgen gemacht hat. Ich bin liebend gern mit dem Walkman in die Schule, und den musste ich dann abgeben. Ich durfte den nicht behalten, und als ich dann aus der Schule raus bin, habe ich ihn wieder angemacht und bin raus und habe mindestens dreimal in der Woche meinen Schulranzen vergessen in der Schule, weil ich nur Walkman hören wollte. Also da hat er mich auf jeden Fall unterstützt, und weil du sagtest, dass er sich abschotten musste, also er hat gesagt, die Pubertät, wir liegen alle zwei Jahre auseinander, die hat ihn dann am Schluss gebrochen. Also drei Mädels hintereinander, immer wenn eine rauskommt, die nächste in die Pubertät. Das war, also leicht haben wir es ihm nicht gemacht. Ist aber auch, Pubertät ist so anstrengend und so schlimm und so gemein.
Hast du mal Tagebücher von früher gelesen?
Oh ja.
Man mag sich ja auch, also wenn man das selbst liest, ist das ja, also es gibt ganz selten Stellen, wo man denkt, oh ja, süß, wie ich da gedacht habe. Oder war ich das? Das sind noch so die guten Momente. Aber wenn man dann so liest, so, ich habe zum Beispiel Liebesbriefe, bevor ich die abgeschickt habe, immer nochmal so vorgeschrieben. Und die habe ich dann auch so geknickt, damit ich genau das Gefühl kriege, ich habe sie dann auch aufgemacht und nochmal gelesen, damit ich das Gefühl kriege, des Jungen, der sie dann sozusagen auch, der dieses Papier genauso aufknickt und dann liest. Und da habe ich die Originale eben mit den durchgestrichenen Wörtern und so, die habe ich aufbewahrt und habe mich erst vor ein paar Jahren davon gelöst. Aber das so durchzulesen, das ist eine harte Schule.
Ja, und das hat man ja dann aber auch laut verkündet. Das muss man ja wissen. Also man saß ja völlig heulend da, weil Peter die andere angeschaut hat und ihr eine Leberkässemmel geholt hat und nicht einem selber. Und das sind dann aber zehnseitige Dramen, die sich schriftlich abspielen und dann Türen knallen. Und also wirklich, was mir mein Papa da manchmal auch noch erzählt von uns, es kommt dann, man verdrängt ja zum Glück.
Gott sei Dank.
Aber ich habe sehr gelitten, sehr. Also nicht wirklich, aber ich fand alles ganz tragisch und ich war in jeden verliebt. Das ist wirklich ich unterstelle mir da schon eine gewisse Problematik, was Herz hergeben antritt. In jeden. Jede Seite in wen anders. Und es war immer schlimm.
Das hat sich ja wohl hoffentlich heute verändert, bis heute, oder?
Ich verlieb mich unheimlich gerne.
Wirklich, aber auch schnell?
Ja, verknallen. Also ich finde, wenn Menschen, also ich verliebe mich auch in Frauen. Also wenn Menschen so strahlen und etwas erzählen, was mich unterhält oder was mich fasziniert, dann verliebe ich mich wirklich sofort. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich dann weitere Schritte unternehme.
Nee, ich verstehe, also das kennen, glaube ich, die meisten. Ne? Dass man so das Gefühl, man benutzt das Wort verlieben vielleicht nicht, aber es ist so eine Empfindung, dass der andere einen so interessiert und dass man den so ins Herz schließt, dass es wie so ein Verliebtseinsgefühl ist. Aber das andere ist ja doch nochmal, da spielen ja auch andere, weiß ich nicht, andere Chemikalien im Körper noch eine Rolle und Hormone. Könntest du auch sagen, also fällt es dir leicht, dich in Männer zu verlieben?
Ja, doch, es fällt mir leicht, mich in Männer zu verlieben.
Dann bist du wirklich ein Glückskind.
Ich mach das Herz wirklich schnell auf und ich versuche trotz auch ein paar Achterbahnfahrten und auch ein paar kleiner Autobahn-Crashs, die ich schon hingelegt habe, und zwar mit voller Wucht und auch meistens unter eigener Verantwortung, muss ich sagen. Ich versuche einfach, das Herz offen zu lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist so die größte Prüfung, die man das ganze Leben lang hat. Sich nicht zu verschließen, nicht verbittert zu werden, nicht vom Leben gezeichnet, nicht zu enttäuscht, sondern es ein bisschen sportlicher zu sehen und freudig zu bleiben. Und wenn ich das schaffe bis zum Schluss, der hoffentlich noch ein bisschen weit weg ist, dann habe ich gewonnen, glaube ich.
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie alt du wohl wirst?
Meine Oma ist 100 geworden.
Wow.
Ich gehe davon aus, dass ich ihr recht ähnlich bin.
Okay, dann hast du ja echt noch viele Jahre vor dir, in denen du deine hehren Ziele umsetzen kannst. Viel Glück. So, und wir hören jetzt, ich sage jetzt mal, ob sie wollen oder nicht, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, denn mein Gast, und das rechne ich ihm hoch an, hat dieses Prinzip dieser Sendung total verstanden. Es geht nicht darum zu beeindrucken mit den Songs, sondern eben auch die Lieder mitzubringen, die man wirklich gehört hat. Gibt es zu diesem Song speziell noch was zu sagen?
Das war einfach eine der größten Verliebtheitsarien meiner jungen Jahre. Ich habe diese Kassette, ich kann es nicht anders sagen, tot gehört, und dieses Lied hat alles in mir abspielen lassen, was ich mir eigentlich damals mit jungen 14 von Männern erhofft habe. Also regen Sie Ihre Fantasie an. Wenn Sie die Musik nicht mögen, reicht doch das.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Sängerin und Moderatorin und Autorin Nina Sonnenberg, die Sie vielleicht auch als Fiverr kennen. Ich habe Ihnen A.A. Bondi mitgebracht mit Skull and Bones. Zu Gast ist heute Nina Sonnenberg, die sich sehr viel mit Musik beschäftigt und auch sehr erfolgreich mit Musik beschäftigt. Dein 5. Album ist jetzt gerade rausgekommen. Wir hören nachher ein Stück daraus. Und natürlich frage ich auch dich, wie kam die Musik in dein Leben? Also sicherlich bist du mit einem gewissen Talent gesegnet. Jetzt, wie du selbst sagst, gar nicht unbedingt fürs Singen, aber für die Sprache und für die, ja, man kann sagen, Komposition, auch die Arrangements, ne? Wie du Worte zusammenfügst und so. Ich glaube, dein erstes Musikunterrichtserlebnis war mit der Blockflöte ganz klassisch.
Ja, da musste ich durch, so wie jeder. Oder meine Eltern mussten da durch, ja. Dann kam Klavier. Da gibt es jetzt noch stundenlange Videoaufzeichnungen. Wie meine Eltern haben gefilmt, wie wir Klavierstunden haben. Ich meine, lerne mal irgendein Stück und dein Vater oder die Mutter stehen mit der Kamera drüber und neben dir sitzt der Klavierlehrer. Das war auf jeden Fall sehr große Control-Freaks, glaube ich, in dem Punkt. Und dann habe ich eigentlich angefangen zu schreiben, wirklich. Also schon ganz früh. Ich habe, weil wir ja vorhin über Tagebuch geredet haben, auch viel meines Schmerzes in Gedichtform und Reimform von mir gegeben.
Mein Auto ist nicht gut.
Ein Auto ist nicht immer gut.
Ein Auto ist
mein erstes Gedicht mit 7, ja.
Weißt du noch, wie das weiterging?
Ich glaube, ich habe keine mit Wohlgemut. Vielleicht. Ich habe es noch zu Hause.
Wohlgemut kanntest du schon, so früh?
Ja, Wohlgemut kannte ich schon.
Wohlgemut.
Ja, ist ja schrecklich, wenn ich heute jemanden erwische, der immer gut und Wohlgemut reimt, den treffe ich da mal in einer dunklen Ecke in einer späten Stunde. Mhm. So ist das. Ja, man wird ja auch immer sensibler, wenn man sich mit was beschäftigt. Also ich bin schon, also ich höre bei allen Menschen zuerst auf das, wie sie sprechen und was sie sagen, und auch bei Musik. Und deswegen bin ich so schnell beim Rap oder bei Rapmusik gelandet. Menschen, die da heute ganz viel mitbekommen von Rap, das ist ja irrsinnig populär geworden, in der Populärmusik auch angekommen, die hören natürlich immer sofort, hier, jetzt müsstest du alles piepen, was ich dir sage, aber es geht halt eben nur um Frauen mit wenig Bekleidung oder um ich bin der Bessere als du, und auch teilweise sehr gewalttätige Sprache. Aber als ich angefangen habe, war man zwar auch gegen was, aber halt mit einer anderen Haltung. Das war alles nicht so brutal, da gab es viel Storytelling, und ich war eben auf diesem Konzert und habe das gehört, wie damals David P., Main Concept, das ist eine Münchner Rap-Gruppe, da oben stand, und die Menschen sind mitgegangen dadurch, dass er einfach spricht oder in dem Fall rappt. Mhm. Und ich habe mir einfach nur gesagt, das ist es, und dieses Feuer ist bis heute nicht weg. Also egal, in welche verschiedenen Richtungen die Rap-Szene oder die Musik noch gehen kann, zu schreiben und das dann nicht als Lyrikerin, was ich ja auch könnte, herauszubringen, sondern einfach auf Musik zu legen, die Möglichkeit zu geben, das mitzusingen, mitzurappen, das ist einfach das Allerschönste.
Was ja jetzt tatsächlich auch immer populärer wird, ist Poetry Slam.
Ja.
Und das erste Video, das ich von dir gesehen habe, war tatsächlich Poetry Slam auch. Und erst danach habe ich mir angehört, welche Art von Musik du machst, die mir im Übrigen auch gefällt. Du hast auch mal einen Wettbewerb gewonnen, ne? 2005 war das, glaube ich, mit zwei anderen Frauen.
Genau.
The Boys
with the Girls in the Back, ja. Nora Gomringer und Mia Petrov. Und da haben wir den National Slam Titel geholt. Das heißt, es gibt immer deutschsprachige Meisterschaften, Österreich, Schweiz, und Deutschland nehmen da teil, also Poetry Slammerinnen davon. Und da haben wir den Teamwettbewerb gewonnen. Das war super. Also ich meine, gewinnen ist eh nie schlecht, muss ich sagen. Aber das war wirklich schön. Und Slam, Poetry macht Spaß. Ist eben auch was sehr Lebendiges. Und ist ja bis heute immer noch alles bumsvoll, wo du hingehst. Also da, die setzen sich ja hin, 1-2 Stunden und hören 10 verschiedenen Slam-Poetinnen zu und sagen, komme ich nächstes Mal wieder. Also es ist eine tolle Szene.
Unterscheidet sich das von Spoken Word? Ist das, was ist das eine, was ist das andere? Würdest du jemandem überhaupt Spoken Word und Poetry Slam erklären, der davon nie gehört hat?
Also Poetry Slam ist an sich eine Veranstaltung. Das bedeutet, du gehst dorthin und siehst 10 verschiedene Sprechdichter, kannst du es nennen. Also Menschen, die ihre Gedichte oder Texte sprechen, die sie selber geschrieben haben müssen, die sie ohne Requisiten und Kostümen auf der Bühne in einer bestimmten Zeit vortragen. Die siehst du dort. Und dann kommt eben der Slam-Gedanke. Das heißt, es wird abgestimmt durch eine Jury aus dem Publikum oder durch Applauslautstärke. Wer hat mir am besten gefallen? Die Leute, die daran teilen, sind Slam-Poeten. Also die eben teilnehmen an dem Wettkampf. Mhm. Und das können die verschiedensten sein. Das können, teilweise sind das Comedians. Marc-Uwe Kling war auch ein großer, war zweimal deutschsprachiger Meister bei Slam-Poetry-Meisterschaften. Es gibt aber auch tolle, tolle Dichterinnen, die das machen und Rapperinnen wie mich. Also es gibt ganz verschiedene Menschen. Das einzige Kriterium ist, du musst den Text selber geschrieben haben.
Und es verschieben sich so Sachen, also dieses Wort Gewaltige und dann sieht man dich, so Audrey Hepburn. Das ist eine schöne Kombination, weil es wirklich extrem ungewöhnlich rüberkommt. Ne? Und weil es tatsächlich über dieses Mann-Frau-Thema im Hip-Hop und Rap können wir ja auch gleich nochmal sprechen. Du Arme, du wirst darauf immer festgenagelt. Ja. Wir können uns ja jetzt erstmal in die Musik flüchten. Mass Appeal, Gangstar hast du mitgebracht. Warum?
Das hat mich es war eins der Alben, was mich am allermeisten beeinflusst hat, Full Clip. Und das hat auch, es war auch mein erstes Konzert, wo ich war, von einem Ami-Rapper. Da haben wir uns wirklich noch 3 Monate vorher die Karten gekauft und an die Pinnwand gemacht. Und sind dann auch wirklich ich glaube, um 16 Uhr hin und um 21 Uhr war die Vorgruppe, die damals absurderweise MOP war, auf der Bühne.
Warum absurderweise für jemanden, der
MOP sind also mittlerweile das Ain't the Up. Das kennt, glaube ich, fast jeder. Also das US Cold as Ice haben sie, also wenn man das hört, das spielt man schon auf verschiedensten Partys. Und das Tolle ist wirklich, dass ich das da sehen durfte. Und das war auch wieder so ein Schlüsselmoment, weil die haben die Menge so bewegt. Mhm. Und Gangsta ist auf jeden Fall eine Gruppe, die auch wahnsinnig auf Inhalte und auf Storytelling gezählt hat. Und da bin ich, also ich bin froh, dass ich das mal gesehen habe.
Wie alt warst du bei dem Konzert?
Ich tippe jetzt mal auf junge 21, vielleicht waren es aber auch 19.
Nina Sonnenberg ist heute hier. Sie kennen sie auch vielleicht als Fiverr. Sie singt, sie macht Poetry Slam, sie schreibt. Du bist Autorin, du bist auch Moderatorin. Ja. Du machst Fernsehen und Radio. Gott, oh Gott, vielseitig. Ein Kaleidoskop an Talenten sozusagen. Ja.
Ja.
Wir wollen jetzt erstmal weiter durch dein Leben spazieren. 1995, wir haben es in der Kurzbio vorne gesagt, kam deine erste Begegnung mit deutschem Rap im Feierwerk in München. Da hast du, glaube ich, die Klasse von
95, genau. Ne? Das war so eine Gruppe von verschiedenen Rappern. Tobi und Bo waren dabei, Fettes Brot kennt man, waren dabei. Eben Main Concept, die massiven Töne, also da waren wirklich alle dabei.
Hätte man dir da schon gesagt, dass du 10 Jahre später, genau 10 Jahre später mit Fettes Brot als Vorgruppe durch ausverkaufte Hallen tourst? Mann!
Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, das war eine super Zeit, weil die Herren, die 3 oder die 4 mit dem DJ Axel Pauli, die haben uns also willkommen geheißen, als ob wir schon immer dabei gewesen wären. Man hört ja viel und man kennt auch viel von Touren. Manche müssen sogar Geld zahlen, um mit großen Stars auf Tour zu gehen, und die haben uns eingeladen. Wir haben im Tourbus einen Platz gehabt, sind mit dem mitgefahren, eng auf eng, 4 Wochen und im Herbst dann nochmal 2,5. Und es war wirklich, also wunderbar. Also die ganze Gruppe um die rum, sehr, sehr unterstützt.
Wir müssen mal wieder zurückgehen. 1998, Abitur, du warst am Ludwigsgymnasium in München.
Ja.
Und das ist ja ziemlich traditionsbehaftet. Also wer war alles da? Ich habe mir das mal angeguckt. Warte mal. Bernd Pitschertsrieder, Klaus Hipp, der Unternehmensgründer, Peter Gauweiler, Michael Verhoeven, Richard Strauss natürlich.
Ja. Alter Freund, alter Rock'n'Roller und auch Richie. Peter Gauweiler, ja, einer der Menschen und Männer mit dem meisten Esprit, möchte ich meinen.
Ja, da kommt die Münchnerin raus. Aber da war doch ein bisschen Ironie im Spiel.
Ja, ich bitte dich, auf jeden Fall. Ich bin ja wirklich kein Fan von Peter Gauweiler, das muss ich jetzt auch sagen. Aber seine Mutter war meine Religionslehrerin in der Grundschule. Die Frau Gauweiler. Und deswegen war er auch immer bei den Gottesdiensten dabei und so. Naja, der Peter halt, ne?
Dass du Abitur machst, stand nie in Frage. Du warst auch eine gute Schülerin.
Mhm. Also ich war keine gute, weil ich so viel gemacht habe. Ich hab mich dafür interessiert. Ich habe gerne zugehört und ich habe da irgendwie auch gern mitgemacht. Und für mich stand das nie zur Diskussion. Ich bin aber die Einzige meiner Familie, die Abitur hat. Also meine beiden Schwestern haben die Schule entweder abgebrochen oder dann einfach mal irgendwie zu Ende gemacht. Und ich wollte das machen, aber ich hatte auch wirklich Glück, es hat mich einfach interessiert. Ich fand das gut. Ich meine, du siehst einfach jeden Tag mindestens 60 Leute in deiner Stufe, also in deiner Altersklasse, und ich hatte auch nicht so Probleme mit dem Lernen. Das war Zufall und Glück.
Du bist aber nicht von der Schule gegangen und wusstest schon so, Freunde, das ist mein Deal, ich habe das Abitur gemacht und jetzt will ich rappen, jetzt will ich auf die Bühnen, sondern du hast erstmal was relativ Bodenständiges gemacht, ja.
Ja, Verlagskauffrauenlehre. Das war aber auch ein Zufall. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll, und habe da ein Praktikum gemacht. Und wie es, glaube ich, ganz viele mittelständische Betriebe machen, sie greifen sich dann die Praktikanten als recht günstige Azubis ab, was natürlich auch toll ist, weil du hast eine Ausbildungsstelle. Und das konnte ich aber zweimal überspringen und war dann in eineinviertel Jahren auch fertig. Also das ging ganz schnell. Das war interessant und gut. Und
ach, du lügst, so. Die Berufsschule war die Hölle.
Nee, die Berufsschule war das Allerschlimmste, aber die Ausbildung, also war super. Die Berufsschule war, ich habe ganz ehrlich noch nie mich so respektlos verhalten wie in der Berufsschule. Ich bin da hingekommen, habe meinen Kopf auf den Tisch gelegt und geschlafen. Und das habe ich, also ich bin kein respektloser Mensch, aber ich war so müde von dieser unglücklichen Situation dort. Das war einfach furchtbar. Also es war Rechnungswesen, also um Himmels Willen. Das war ganz schlimm.
Hast du während der Ausbildung schon gedacht, ich kann das nicht zu Ende machen oder wo soll es mich hin verschlagen? Hattest du vielleicht sogar schon eine Idee, was du dann machen möchtest?
Ich habe da angefangen, dann zu rappen und Musik zu machen. Und ich wusste aber, dass ich auch immer studieren möchte. Ich wollte immer studieren, weil ich mir dachte, dass das toll ist zu studieren. Und damals gab es zu der Zeit keine Studiengebühren. Und ich dachte mir so, das hat keiner von der Familie auch und auch nicht von meinem Umfeld. Und ich möchte das jetzt.
Das war ein Ansporn?
Ja, ich wollte das einfach machen. Und ich war in der Münchner Uni, die ja wunderschön ist architektonisch. Also das ist ja mal ein Ding. Und ich bin da reingegangen und ich habe Gänsehaut bekommen. Und ich wollte dahin und ich wollte ein Studentenleben haben. War dann alles ein bisschen anders als erwartet und nicht so zauberhaft. Aber ich habe dann Soziologie studiert. Und dadurch, dass ich nebenbei meine Musik so stark gemacht habe, ist ein geisteswissenschaftliches Studium genial gewesen. Also ich hatte ja noch brav auf Diplom studiert. Und ich konnte wirklich mich weiterbilden und auf der anderen Seite Musik machen. Also das war super.
Und wenn da der Wunsch oder, na, den Wunsch kannst du ja schon gehabt haben, als Musikerin Geld zu verdienen, aber es muss ja nicht unbedingt klappen. Es gibt so viele Schauspieler, ja. Musiker, Künstler generell, die es nicht hinkriegen aus irgendwelchen Gründen. Was wäre dann der Plan B gewesen?
Ich hatte nicht unbedingt einen. Ich war aber immer sicher, dass ich mit der Ausbildung, die ich genossen habe, schon was machen kann. Also ich kann sowieso irgendwas machen. Also ich wusste, das geht schon. Aber ich habe so eine feste Überzeugung immer noch, dass das alles schon so funktionieren wird.
Ja, es rollt ja auch. Für dich läuft es ja absolut super. Es gibt im Moment überhaupt keinen Grund zu zweifeln. Im Gegenteil. Also man würde Aktien kaufen, wenn das ginge
das
von dir.
Schön. Aber ich habe auch so damals, ich habe aufgehört zu studieren, habe dann mein Diplom gemacht. Und anstatt mir mal was zu suchen, ich habe auch nie ein Praktikum gemacht, habe ich einfach das Album gemacht, das nächste. Und so habe ich immer weiter gelebt und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass ich das kann. Ich weiß das. Mhm. Und da gibt es auch natürlich langweilige und blöde Phasen, wo man sich denkt, Mensch, muss das so sein? Aber ich habe mich irgendwie dazu entschieden, das auf der Bühne oder vom Mikrofon auszuleben, was ich kann. Und davon lasse ich mich eigentlich auch nicht abbringen.
Das ist ein ganz guter Übergang. Dasselbe hat Elvis mal zu mir gesagt. Elvis, den ja viele fälschlicherweise für tot halten, spielt nächsten Donnerstag hier in Berlin. Ich habe zwei Karten. Hättest du vielleicht Lust mitzukommen?
Ich würde sagen, das geht auf gar keinen Fall, denn Donnerstag um 22.15 Uhr sehe ich mir Stadtrathund im RBB an.
Hervorragend, das ist super gemacht. Stadtrathund im RBB, Mensch, stimmt ja, das ist ja die Fernsehsendung, die ich mit meinem Fahrrad und mit meinem Hund mache. Klar, gut, dass du mich erinnerst, dann kann ich sie nämlich auch erinnern. Also Donnerstag, 21:45 Uhr, das ist eine sehr schöne Sendung, läuft eine Dreiviertelstunde. Und ich fahre mit dem Rad durch Berlin und treffe bekannte und unbekannte Persönlichkeiten. Daniel Brühl ist dabei und Lord Knut ist dabei und wir treffen eine super Tänzerin. Und lassen Sie sich überraschen, ich bin mir ziemlich sicher, es wird Ihnen gefallen. Aber schreiben Sie es sich jetzt auf, sonst vergessen Sie es wieder. Oder programmieren Sie jetzt gleich, wenn die Musik läuft, Ihren Festplattenrekorder. So, man muss mit den Leuten manchmal so sprechen. Ne?
Du weißt ja selbst, wie bisschen erzieherisch.
Absolut.
Ne? Also ich freue mich drauf.
So, What You Want hast du mitgebracht. The Roots featuring Jaguar.
Ja, Weil?
Ja, weil?
Weil wir mit MC René, bevor wir mit Fettes Brot auf Tour waren, waren wir mit MC René auf Tour. Ich habe 1999 wirklich aktiv angefangen zu rappen und ein Dreivierteljahr später haben wir die Einladung bekommen und ich hatte genau...
Nicht so schnell, nicht so schnell. Wir haben noch die Zeit, diese Geschichte nachzuvollziehen.
Aber ich wollte einen Spannungsaufbau bis nach oben
dann
machen.
Dann mach weiter, schneller.
Ich wollte genau... Also, und ich wollte genau... ich hatte genau 6 Lieder und sollte 25 bis 30 Minuten spielen. Das heißt, ich war so ungefähr nach 12, 13 Minuten fertig. Und wir haben dann einfach improvisiert, der DJ und ich. Und immer wieder auf dem Beat von diesem Lied, weil ich hatte damals die 12-Inch und da war auf der anderen Seite das Instrumental. Und immer, wenn ich das höre, muss ich daran denken, was wir uns da eigentlich getraut haben damals. Das waren echt tolle, große Clubs, 400 bis 900 Leute. Im Vorprogramm von MC René, der damals wirklich eine ganz, ganz große Zeit hatte. Und nach 12 Minuten haben wir dann angefangen, selbst erfundene Freestyles und Ideen so vorzutragen. Aber hat uns nicht geschadet.
Nee, und du hast, glaube ich, bevor du soweit warst, aufzutreten und auf die Bühne zu gehen, heißt es jedenfalls, mit deinem Kassettenrekorder in der Küche oder im Badezimmer, immer wieder richtig geübt.
Ich habe richtig viel geübt, muss ich auch heute noch. Also ich finde, selbst wenn man Talent hat, muss ich üben, also ich jedenfalls. Und das Interessante ist, warum Kassettenrekorder, die Rap-Lieder waren ja immer so wahnsinnig lang und es gab immer ganz lange Intros, wo nichts passiert ist, sondern nur instrumentale Musik. Und die habe ich immer genutzt zum Üben und immer wenn dann der wirkliche Rapper angefangen hat, habe ich auf Stopp gedrückt, wieder zurückgespult und das genommen. Dementsprechend war da mein Kassettenrekorder das Ding. Klingt alles sehr dilettantisch, aber ich glaube, aus diesem dilettantischen Zustand konnte erst wirklich was Gutes wachsen.
Nö. Interessant ist, wir beenden ja jetzt deine Jugend und Kindheit mit dieser ersten Stunde, dass du in dieser ganzen Zeit das Ballett gar nicht erwähnt hast.
Ach so.
Also ich meine, 10 Jahre klassisches Ballett
15.
Ist ja... 15 sogar?
Ja, an der Bosel-Stiftung in München davon auch ein Teil.
Das ist ja eigentlich eine... Stempel ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber Ballett macht man ja auch nicht alle 2 Wochen mal für eine halbe Stunde. Das ist ja ein Apparat, in dem man steckt. Man muss Selbstdisziplin lernen, an den Tag legen. Und hast du das, war es für dich nicht wichtig? Hast du es verdrängt? Warum sind diese 15 Jahre keine Erwähnung wert?
Ich glaube, weil sie jetzt in so vielen Dingen einfach gar keine Rolle mehr spielen, außer dass ich immer noch regelmäßig Sport machen muss, weil mir sonst der Körper wehtut und dass ich glaube, ich weiß, wie ich mich halten muss, wenn ich auf der Bühne bin. Das war wirklich die erste abgeschlossene Lebensphase von 5, also mit 4 habe ich angefangen bis 19.
Wolltest du das oder wollten deine Eltern das?
Ich wollte das. Mhm. Meine Eltern wollten das überhaupt nicht. Ich habe meine Mutter verrückt gemacht. Mit 4 habe ich jeden Tag geschrien, ich werde Balletttänzerin. Und dann hat sie mich in der Schule in München, Großhadern, in der Kinderballettstunde angemeldet, weil ich hätte sie, man durfte eigentlich erst mit 6, aber ich habe die wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich recht schnell zur Brüssel-Stiftung gegangen, die ist vom Nationaltheater, die Elevinenschule, und habe da getanzt und dann war ich noch bei einer russischen Lehrerin. Ich wollte das unbedingt. Und aufgehört habe ich es deswegen und deswegen konnte ich es auch abschließen, als ich dann so 15, 16 war, wo es dann auch wirklich drauf ankam, so möchtest du das jetzt beruflich machen, weil ich hätte ja von der Schule müssen, war ich in einer Schule, wo ich auch Modern Dance gelernt habe, weil das für mich wichtig war. Und da waren dann 2 Mädchen, die heulend vor Glück reinkamen und sagten, ja, sie haben es jetzt geschafft und sie sind jetzt groß und sie haben die Audition gewonnen. Und dann habe ich gefragt, ja, was denn für eine? Darauf meinen sie, sie sind Background-Tänzerin bei The Dome von DJ Bobo.
Oh Gott!
Und dann ist mir aufgefallen, was kannst du eigentlich in Deutschland als Tänzerin machen? Also natürlich hätte ich Solistin werden können, wer weiß, ob ich dazu das Zeug gehabt hätte. Aber als freie Tänzerin ist ja, also es ist ja in Deutschland, ist ja jedem fast egal, wenn du da in irgendeiner Mini-Company im Off-Broadway-Theater stehst. Und dann habe ich gesagt, nicht für DJ Bobo. Nichts gegen ihn, aber so
einfach so mein Gefühl. Dome.
Nein, und nichts gegen The Dome, ist auch schicke Veranstaltung. Und dann habe ich mir gesagt, nein, und ich habe seitdem nicht einmal mehr getanzt. Nicht einmal mehr.
Aber du könntest jetzt zum Beispiel tanzen zu The Roots.
Ja.
What You Want.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde mit der Sängerin Fiverr, Nina Sonnenberg. Ich habe Ihnen Archive mitgebracht mit einem Lied, das ich liebe. Und ich glaube, als Archive das abgemischt haben und fertig waren im Studio, saßen sie noch ein paar Stunden einfach da, haben den Song wieder und wieder und wieder gehört und sich angeguckt und irgendwann gesagt, wow, ey, da ist uns echt ein guter Song geglückt. Come on, get high. Da blubbert es irgendwie raus. Da ist der Song vorbei. Schön. Archive, come on, get high. Zu Gast ist heute Nina Sonnenberg. Warum eigentlich Fiverr?
Das ist ein Spitzname. Ich heiße ja Nina. Und es gab damals, als ich angefangen habe, Nina MC. Die hat damals mit Deichkind diesen Superhit Bon Voyage gehabt. Und somit war Nina MC mit ihrem Namen schon viel schneller da. Deswegen war Nina weg. Und Fiverr ist wirklich so eine blöde Situationskomik mit 12 gewesen zwischen meinen Mädels und mir, die nicht erwähnt wird, egal wie groß und neugierig die Augen mir gegenüber gerade blinzeln. Und für mich war das immer normal. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte was Einfacheres nehmen sollen. So Renate oder irgendwas. Weil Fiverr ist immer ganz tragisch, wenn du tolle Interviews mit jemandem hast, der dich sehr lange interviewt und auch alles gelesen hat und dann am Schluss sagt, danke FIFA. Sagst du, ja, Spitze. Du hast dich ja informiert.
Das ist jetzt zu Zeiten der WM natürlich nochmal doppelt blöd, weil, ja, F-I-V-A.
Ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich freue mich über jedes Spotlight, was mich trifft. Wenn jemand so drauf kommt, ist auch in Ordnung. Wenn jemand nur auf der anderen Seite sagt, willst du jetzt was zu Fußball sagen, weil FIFA, haha, oder auch Viva damals, als man Viva noch kannte, Musik-TV, ja, mei, das muss man wegstecken. Ja, Feivel, der Mauswanderer, auch immer sehr lustig. Oder gib mir Five.
Ja,
okay. Das sind so erstickte Witze, ne?
Da du es ja aber nicht erklären möchtest, ja. Eine Stunde haben wir noch Zeit, eine Stunde habe ich auch Zeit, Druck auf dich auszuüben. Mal sehen, ob es mir gelingt. Mädels ist so ein Stichwort. So wie du es jetzt erzählt hast, finde ich Mädels gut, so für mich. Aber was ich zum Beispiel nicht mag, ist Mädchen-Hip-Hop, Mädelsabend, so diese Mädelsgeschichte für Frauen, die eigentlich schon Frauen sind und nicht mehr Mädchen.
Ja.
Würdest du selbst sagen, du machst Mädchen-Hip-Hop?
Nö, ich mache einfach, Nö. Also ich bin ja eine Frau,
genau.
Also mache ich wohl Frauen-Hip-Hop eher so. Ja.
Muss man da vor das Geschlecht eigentlich setzen oder würdest du ganz davon abraten, einfach sagen, ich mache Hip-Hop?
Ja, also ich sowieso. Ich sage, ich bin Rap-Musikerin, ich bin Rapperin oder wie man das nennen will, halt mit einem Innen hinten dran. Es ist aber immer ganz wichtig, weil es gibt wenige Frauen und viele, viele Interviews laufen hauptsächlich darauf hinaus, dass man fragt, wie ist das eigentlich als Frau zu rappen?
Wie ist denn das eigentlich, als Frau zu rappen?
Endlich kommt's, ne? Warte, ich hole mal schnell mal in meinen Zettel, wo ich die Antwort vorgefertigt habe.
Ich überlege gerade, wer es so in die Öffentlichkeit geschafft hat. Ich bin überhaupt gar nicht in der Szene, deswegen kenne ich die Größen, die wahren Größen, die du jetzt aufzählen würdest, überhaupt gar nicht. Man kennt nur die Leute, die irgendwie dann durch eine Liaison mit Boris Becker vielleicht, dann Sabrina Setlur, so. Mhm. Oder durch Exkremente, Oliver Pocher, Lady Bitch Ray. Mhm. Also so eigentlich. Artig, ne? Man hat irgendwie immer das Gefühl, dass die Frauen, dass ihnen die Musik nicht reicht, dass sie sich irgendwie noch positionieren müssen, was sie aber auch nicht unterscheidet von den Männern, weil viele der bekannten Rapper oder Hip-Hopper, gerade auch im deutschen Bereich, sind ja auch, keine Ahnung, so der gewollte Tabubruch, die Provokation auf Teufel komm raus.
Genau. Ich heb den Kopf wieder hoch.
Naja, so Rap mit Abitur ist ja schon ganz erfrischend, finde ich.
Oh, die meisten Rapper, die am meisten provozieren, haben alle Abitur. Das muss man ja mal dazu sagen.
Gibt das jetzt auch bei eBay?
Bei eBay? Nee, das geht auch so. Ich meine, das ist halt einfach eine Kunst des Marketings. Das ist ja ein bisschen was anderes. Also die machen das schon, sagen wir mal so, unter ökonomischen Aspekten machen das ganz, ganz viele ganz richtig. Ich finde es auch mal ein bisschen schwierig, gegen die bösen Gangster-Rapper zu sein. Ich bin immer viel mehr erstaunt, wer das alles kauft und wie viele das sind. So gerade so, du als Frau, wie findest du das, die sexistischen Texte? Ich meine, weißt du, du kannst ja erstmal alles machen. Und um erfolgreich zu sein, müssen es die Leute kaufen oder auf deine Konzerte kommen. Und wenn dann irgendwie ganz viele dastehen, dann frage ich mich eher, gerade wenn ganz viele Frauen da sind, wenn Männer sexistische Texte rappen, wir hätten so eine Macht, einfach einen Kopf zu schütteln und rauszugehen und zu sagen, ganz ernsthaft, das grenzt an Vergewaltigung oder das finde ich nicht geil. Vielleicht ist da die Angst da, dass es bedeuten würde, man wäre prüde. Ich glaube, ganz viele Frauen und Mädchen haben Angst, prüde zu sein, wenn sie nicht darüber lachen. Ich selbst kenne den kompetitiven Aspekt beim Rap. Das heißt, du hast einen großen Battle-Rap-Charakter. Das bedeutet, wenn ein Typ sagt, ich bin besser als du im Rap, dann bin ich das einmal technisch und auf der anderen Seite, ich bin sogar so heiß, dass ich deine Freundin krieg.
Das ist er sagt aber nicht krieg.
So hat es angefangen. Fick natürlich auch, aber, und jetzt muss man den Jungs zugutehalten, selbst wenn das Mittelaltermethoden sind, da geht es nicht mal wirklich um uns Frauen, sondern es geht einfach nur darum, weißt du was, ich kann sogar deine alte knallen, nennen wir es mal so.
Nehmen wir mal ein süßes Wort dafür.
So ein Knällchen haben. Ne? Und das ist auch noch in Ordnung für mich. Es gibt bloß so Strömungen, wo es nur gegen die Frauen gibt. Und dann wundere ich mich einfach selbst manchmal gar nicht über die Typen, die es machen. Das kann ich, kann ja dem nicht seine Meinung wegnehmen, soll er das doch so sagen. Sondern nicht einfach, dass irgendwie 90% der Mädels aufstehen und sagen, weißt du was, ganz ehrlich, mach mal, wir holen uns draußen ein Bier. Und wenn sie sich wieder eingekriegt haben, dann hören wir mal das nächste Lied an. Das finde ich schade. Wir Frauen haben so eine irrsinnige Macht, gegen den Sexismus vorzugehen, ohne jetzt immer die starken Amazonen zu sein, die immer nur schimpfen. Weil das ist der nächste Punkt. Dadurch werden wir ja immer nur die Opfer. Also gerade dadurch, dass man mich auch immer wieder fragt, du, wie ist denn das? Ist es gefährlich und hast du Probleme mit dem Sexismus und sind diese Typen gemein zu dir? Dadurch denken sich Frauen, glaube ich, auch irgendwann immer, ist das jetzt echt so schlimm? Also wenn sie jetzt schon so oft gefragt wurde, ist das irgendwie, ist hier schon mal was passiert? Es passiert überhaupt nicht so. Ich bin kein Opfer. Es gibt Männer, die Frauen scheiße finden, die rappen. Gegen die kann ich nichts tun. Aber ich kann Alternativen bieten.
Dein Freund Redrum.
Redrum. Ja, mein DJ. Ray, Charles, ja. Redrum, Radical Drums.
Gut, das ist ja auch nicht ganz einfach für jemanden wie mich. Ja? Der hat dir mal gesagt, du musst schon darauf klarkommen oder damit klarkommen, dass wahrscheinlich 40%, und das ist eine geschönte Zahl unter Umständen, der Leute, die Hip-Hop hören, eine Frau niemals Hip-Hop von einer Frau kaufen würden.
Ja.
Das ist ja schon so ein, es ist ja so ein bisschen Uga-Uga. Also gerade in Berlin im Sommer, wenn dann die getunten Autos an der Ampel neben dir halten, vorausgesetzt, sie halten auch mal. und deutsche Texte, oh Gott, ich tue mich jetzt so schwer, das zu sagen, um es auch noch PC zu formulieren. Ja, Meinungsfreiheit ist super. Und wenn ich mir überlege, ich habe früher Punk gehört und das ist auch, glaube ich, da ist auch ein aktiver Wortschatz von 100 gewesen und so. Und das war sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise radikal. Ich gucke mir nur die Leute an und sie sind unter Umständen Ende 20 oder vielleicht sogar Ende 30. Und es nervt mich schon, dass es so eine breite Zustimmung findet. Weil ich glaube tatsächlich, dass diese Sexismus ist so ein kaltes, blödes Wort, aber dass dieses Verachtende, dieses total Verachtende, dieses eindeutig vor allen Dingen, es ist ja nicht mal irgendwie verschlüsselt oder so, ja, es ist so eindeutig verachtend. Das nervt mich schon, dass es so wahnsinnig erfolgreich ist, muss ich sagen. Also du hast es ja schon...
Ja, ja. Ich bin absolut bei dir. Also die Sache ist einfach nur, ich bin eher genervt von den Menschen, die es zum Erfolg machen.
Ja, ja, ganz genau.
Weil wenn das jemand ist, weißt du, es gibt so viel, wie soll ich... Alle würden sich wünschen, so, diss doch mal so jemand und sag mal was hier. Das ist gar nicht meine Aufgabe.
Das ist nicht deine Aufgabe, das finde ich auch.
Und gerade, und das ist auch das Allerwichtigste. Und deswegen, vielleicht gibt es für mich nur eine Erklärung, neben dass Frauen einfach Rap blöd finden, warum so wenige Frauen da sind. Man hat, glaube ich, so einen großen Druck, dass man dauernd kämpfen müsste. Weil man, wenn man Frauen, die, wenn ich eingeladen werde, ja immer nur gefragt wird, ich muss kommen immer in die verteidigende Rolle. Wieso tust du nichts und was könntest du? Aber es gibt ja drei Möglichkeiten. Die erste ist, die leider vielleicht viele Frauen machen, ich fange erst gar nicht damit an, weil die Szene ist mir zu krass oder das will ich nicht. Die zweite ist, mein ganzes Talent daraufhin zu verschwenden und zu vergeuden, Diss-Texte zu schreiben, also Texte gegen diesen Sexismus, in Talkshows zu gehen und zu brüllen, nieder mit dem Sexismus. Aber die dritte Möglichkeit ist so großartig. Einfach das machen, was man kann und worauf man Lust hat. Zu mir kommen nicht Milliarden. Aber die, die keinen Bock haben auf sexistischen Rap, die können sich dann meinen anhören. Und ich hoffe, dass ganz viele dann einfach auch sehen, mit was für einer Freude man das machen kann. Man darf dem anderen nur keine Bühne geben. Es macht unglaublich viel Spaß. Und wenn es ganz viele Frauen gibt in jedem Beruf, die das mit einer Freude machen und nicht immer nur die Angst und die Hindernisse thematisiert werden, dann wird sich das auch endlich ändern.
Oh, wunderbar. Wunderbar. Und damit Sie, falls Sie Fiverr oder Nina, warum eigentlich Fiverr? Oder Nina Sonnenberg noch nicht kennen, ihre Musik noch nicht kennen, jetzt hier die Single-Auskopplung, nicht weil du sie dir gewünscht hast, sondern ich finde den Song einfach toll. Wir reden danach darüber. Das Beste ist noch nicht vorbei.
Denn heute regnet's nicht. Niemand ist perfekt. Und um perfekt sein geht es nicht. Schieb die Wolken weg.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, Sie können sich das Album von Nina Sonnenberg oder Fiverr kaufen. Mit ein bisschen Glück können Sie es in dieser halben Stunde auch gewinnen. Und wenn Sie es dann zu Hause haben, dann widmen Sie sich einem belgischen Duo. Die heißen Joy Wellboy, sind auch zusammen als Paar. Die dürfen sich niemals trennen, denn sie machen wundervolle Musik. Vielleicht kennen Sie diesen Song hier. Hören Sie auf jeden Fall auch da mal in das Album rein. Dieses Lied hier heißt Lay Down Your Blade. Joy Wellboy heißt dieses belgische Duo und der Song hieß Lay Down Your Blade. So, Fiverr ist hier Nina Sonnenberg, eine talentierte Frau, die im Körper einer Audrey Hepburn, aber sie macht Poetry Slam, sie macht Musik, sie schreibt viel. Du hast auch mal ein Buch gemacht, Club Karamell.
Das waren Sprechtexte, eben Texte, die ich beim Poetry Slam vorgetragen habe, zusammengesammelt und mit einer Hör-CD. Ja.
Wurdest du schon oft von Kollegen gebeten, Texte für sie zu schreiben?
Nein, noch nie. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es solche Texte selten gibt. Und,
was heißt solche Texte?
Naja, also ich schreibe ja schon lyrische Texte, würde ich jetzt mal sagen. Und Texte mit sehr viel Inhalt. Und das ist ja eigentlich recht untypisch für klassischen Rap. Also ich könnte jetzt keinen Gangster-Hip-Hop schreiben. Und sonst sind die meisten Kollegen, die das ähnlich machen wie ich, absolut fähig, das selber zu tun. Wobei ich mir vorstellen kann, ich habe mir immer mal überlegt, was mache ich denn eigentlich mal irgendwann später? Vielleicht schreibe ich dann irgendwie für so ganz räudige Volksmusikproduktionen und werde sehr reich.
Wie später? Was ist denn später? Wann fängt später bei dir an, wenn es nicht mehr läuft?
Nö, da mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Nö, später halt, wenn ich dann irgendwie nicht mehr reisen will. Also ich bin ja 220 bis 250 Tage im Jahr unterwegs. Und da denkt man sich manchmal schon, ich will nach Hause. Und da wünsche ich mir dann irgendwann, wenn ich dann mal zu Hause bin, was mache ich denn dann? Und da könnte ich mir das dann vorstellen, dass dann irgendwie so jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin die Helene. Hättest du nochmal einen Nachfolger für Atemlos oder so? Und dann würde ich sagen, ja, klar, Helene, lass uns das machen. So ungefähr habe ich mir das mal vorgestellt. Aber das ist auch nur so ein Irrsinn.
Die soll sehr nett sein, habe ich gehört.
Ach, das glaube ich schon. Also das ist, glaube ich...
Kennst du Martina Hill, die Komikerin?
Nee, aber die finde ich ja so super.
Die findet jeder super. Die ist total schlau und
ist
hübsch.
Auch.
Und die beiden, Helene Fischer und Martina Hill, haben nahezu identische Gesichter. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich unglaublich. Aber die haben dann auch sehr symmetrische Gesichter. Ja, ich habe dann total... meine Nase war
dreimal. Du hast ja nun das symmetrischste Gesicht der Welt.
Das stimmt.
Guck mich mal an. Ich bitte dich.
Ja, guck mal hier, die Nase, die ist ja dreimal gebrochen.
Wie würdest du denn dann, wenn jetzt niemand zuhören würde?
Ja, tut ja nicht, ne?
Meine Nase oder Nasen, wie viele auch sagen, beschreiben. Nein. Nein, ich möchte es doch nicht hören.
So.
Nicht mal lyrisch.
Ich wollte gerade einen Rap über deine Nase machen.
Ich habe mich gerade umentschieden. So, also wenn es dich so nach Hause zieht, endlich mal wieder nach Hause, dann stell uns dein Nachhause doch mal vor.
Ja.
München, im Westend wohnst du, glaube ich.
Ja, ne? leider bin ich Gentrifizierungsopfer, anders kann ich es nicht sagen. Dieses Viertel ist unglaublich. Also wir haben jetzt wirklich den ersten Porsche auch im Viertel. Da weiß ich, geht's bergab nur noch.
Hier würde der längst brennen.
Ja, ganz ernsthaft. Also darüber denke ich nicht laut nach, aber es ist wirklich katastrophal. Also es ist ein wunderschönes Viertel direkt oberhalb der Wiesen, da wo jährlich das allzu bekannte Oktoberfest stattfindet.
Eine Maß Bier kostet in diesem Jahr 10 Euro, habe ich gelesen.
Ist es nicht schon drüber? Ernsthaft?
Ach, das schockt dich gar nicht.
Ganz ehrlich, das ist die Wiesen. Also ich meine, da erwarte ich mir nichts, wenn die den Touristen sagen, 50 wird keiner was sagen. Also das ist dann schon, manche geben auch 50 ab einem bestimmten Pegel, obwohl sie nur 10 geben müssten. Also das ist ein teures Volksfest, das wird auch nie gebremst. Das Händel, das musst du mir überlegen, kostet, glaube ich, knapp 16 Euro für ein halbes Händel.
Ja, aber die Chlorhähnchen kosten nur 14.
Ja.
Aber das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Das Westend hier in Berlin ist ja ganz schick und ganz edel und ganz teuer. Und über das Westend in München weiß ich gar nichts, aber ich konnte mir bis eben gar nicht vorstellen, dass es überhaupt irgendein Viertel in München gibt, wo es den ersten Porsche erst noch geben muss. Ich dachte, da ist alles schick und teuer.
Nee, das denkt man ja immer. Also das stimmt schon. Also du kannst ja halb volles und halb leeres Glas. Das Westend war immer ein Viertel, wo es bunt gemischt war, wo die Mieten sehr günstig waren, alles noch Altbauten, aber halt nicht renoviert. Und genau wie das viele Berliner und Berlinerinnen auch kennen, sind in den letzten 3 Jahren alle Häuser umgezäumt und Dachterrassen draufgebaut und aus kleinen kleinen Nähläden oder Obst- und Gemüsefachhändlern wurden Architekturbüros und Marketingfirmchen.
Wenn es die mal wären, Dönerbuden, Shisha-Lounges, Geldwechsel, Geschichten, Handyläden. Oh, habt ihr da auch so viel Kram von diesen Kommunikations-Handyläden? Gibt es die bei euch da auch?
Nee, das ist am Hauptbahnhof eher. Also jetzt ist eher so alles so pseudoschick und jeder kann mal eine kleine Boutique aufmachen. Mhm. Die werden jetzt auch langsam wieder ausgeladen, weil es immer teurer wird. Und wir haben die erste Kaffeekette im Viertel und, damit, und die erste Burgerkette. Und deswegen, also da war vollkommen klar. Aber die Kaffeekette, die jauchzt vor Schmerz, weil die guten Westender Burger, Dankeschön, ihr Lieben, einfach nicht hingehen. Und das finde ich echt toll. Also das ist fast immer leer, das Ding. Und das ist schön. Also ich hoffe, dass sich das noch ändert. Aber die Mietpreiserhöhungen, da will ich gar nicht drüber reden. Mhm. Ich mache mir in München wirklich Sorgen übers Wohnen. Also das ist schwierig.
Nicht nur du.
Es ist so teuer. Also das ist wirklich lächerlich. Also du kriegst als Beispiel, wenn du alleine bist, du musst ja nicht immer nur zu zweit wohnen, 30 Quadratmeter, 35 Quadratmeter, ein Zimmer gerne auch irgendwie so 700, 750 Euro kalt.
Und da stehen dann aber auch schon 25 andere Interessenten mit im Treppenhaus.
Genau, und dann nimmt diese 30 Quadratmeter ein Architektenpärchen weg.
So. Für ihren Hund.
Für ihren Hund, genau. Oder für die Kinder, die vielleicht mal kommen und dann in 10 Jahren studieren. Das ist tragisch. Das
und wenn man jetzt deine Wohnung betritt, diese kleine, noch bezahlbare Wohnung mit dem hoffentlich etwas älteren Mietvertrag schon.
Ja.
Im Übrigen kaufst du sowieso Ende des Jahres das ganze Haus und setzt dir oben eine Dachterrasse drauf, wahrscheinlich, wenn es weiter so gut läuft. Wenn man also zu dir in die Wohnung kommt, was ist das Erste, was einem auffällt?
Das Erste, was einem auffällt, ist ein großes Poster, ein Filmposter vom Buena Vista Social Club, was schon völlig verratzt und kaputt ist, aber am Ende des Raums. Und ich dieses Grün und ich kann das einfach nicht abhängen. Ich finde, das ist einfach, seitdem es diese Wohnung gibt, hängt es da. Und dann Schuhe, Turnschuhe. Also ich glaube, also es sind über der Tour Turnschuhe und an der Seite, ich glaube, da stehen mindestens viele Turnschuhe.
Du bist zu viel rumgefahren. Tour, du sagst Tour zu Tür. Du bist einfach immer
hab
auf
ich echt
Achse.
Tour gesagt?
Ja, du hast Tour gesagt. Das
echt
ist
lustig.
Einfach so.
Hm. Naja.
Jedenfalls, also Schuhe, das schockt ja erstmal.
Turnschuhe, muss
keine
ich sagen.
Keine klischee-erprobte Frau, genau. Aber dann kommt Sneakers. Ich glaube, du hast schon sehr früh, du hast früher schon dein Geld für Musik und für Sneakers
Turnschuhe,
aus,
ja.
Oder Turnschuhe.
Das ist wirklich unmöglich. Ich ärgere mich auch über mich.
Heute?
Hier, das sind die. Also ich ärgere mich da auch teilweise, weil das auch wirklich ein Wahnsinn ist. Aber ich kann ja einfach dann 7 Paar derselben Marke, derselben Outfits, derselben Styles in verschiedenen Farben haben und mich kaputt freuen, dass ich sie jetzt noch in Gelb gekriegt habe, obwohl ich gelbe Schuhe nicht mal anziehe. Und mein Mitbewohner, möchte ich sagen, hat dasselbe Problem. Und wir haben mittlerweile einen Gang, der ausschaut wie ein Schuhladen. Es ist also, manchmal schäme ich mich, ganz ehrlich, aber es macht so eine große Freude und ich denke mir, es ist ungefährlich und schadet der Umwelt nicht und den Rest lassen wir jetzt mal über den Tisch fallen.
Nein, die werden ja auch
Nein,
Tischfallen.
Okay. Tischfallen. weißt du, dafür fahre ich kein Auto, ich versuche wenigstens woanders korrekt zu sein.
Ja.
Karma-Ausgleich
ja,
nenne ich das.
Das ist Karma-Hygiene, nenne
Karma-Hygiene,
ich das.
Karma-Hygiene, genau.
Was haben wir denn jetzt hier? Ach so, auch süß. Süße Chick.
Ja, süße Chick.
Süße Chick von 5/8 in Ehren.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine Wiener Band.
Genau, die machen Wiener Soul.
Wiener Soul?
Ja, die singen so wunderbar. Also das ist eine Mischung aus Soul und Wiener Lied. Und ich liebe die beiden, also die Sänger, den Max und Slivo und die ganze Band sowieso. Die haben bei Alles leuchtet mit uns auch den Titelsong Alles leuchtet gemacht. Und haben schon 2-mal den Amadeus gewonnen in Österreich. Und die machen so wunderbare Musik. Und ja, man muss mit dem Dialekt, tut man sich hier oben wahrscheinlich ein bisschen schwer.
Nein, wir lieben den, also die Berliner lieben den Wiener Dialekt.
Ja, dann kann ich gerade nur sagen, wenn man die noch nicht kennt, unbedingt die Alben holen, weil das zerreißt einen vor Freude. Ist wunderschön.
Und Alles leuchtet, muss man noch sagen, ist ein Album.
Genau.
Dass wir das jetzt nicht durcheinander kriegen.
Ah, so. Ja, stimmt, genau. Und das, Achtung, kommt.
Ja, das kommt, ja, genau. Aber das verlosen wir gleich. Und dafür gibt es deswegen gleich noch eine kurze Promostrecke.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. Hat mir sehr gefallen. Kannte ich nicht die Band 5/8 in Ehren. Da denkt man, die machen so lustige Texte, aber die machen einfach richtig gute Musik. Siasse Chick hieß das Lied. Wien, du hast ja auch einen Bezug zu Wien, du hast da auch schon gearbeitet, ne? Und du arbeitest da auch, glaube ich, als Radiomoderatorin.
Ja, bei FM4 habe ich eine Sendung, sie heißt Fivers Ponyhof und ist auch ähnlich wie hier, nur ohne Gäste, ein Bilderbuch von Stücken, die ich einfach die Woche über gehört habe, Stücke zu einem Thema, die ich mir irgendwie überlege und dann einfach dazu raussuche, weil es kann einfach nichts besser erklären wie Musik selber, finde ich. So Stimmungen, einfach so die Farbe. Es ist ja erst spät eine Mitternachtssendung. Das heißt, es geht da jetzt nicht zu wild zu.
Ja.
Aber ja, meine große Liebe jetzt schon seit 6 Jahren, der Ponyhof. Jeden Montag auf FM4 ab Mitternacht.
So, wir haben geklärt, Donnerstag haben wir beide keine Zeit, 21:45 im RBB Stadtrat Hund.
Ja.
Freitag haben wir keine Zeit, weil wir dein Album kaufen. Wir stehen morgens vor allen Plattenläden, versuchen wir so eine Tour zu machen. Also der Tag geht dabei drauf, ja. Am 20. kommt dein Album, alles leuchtet raus.
Genau, wir kaufen mich in die Charts.
Absolut.
Sehr schön.
Samstag auch keine Zeit.
Ja.
Also vormittags vielleicht schon, aber ab 19.25 Uhr
ist Schluss mit lustig.
Sitze ich schon wieder vor der Glotze.
Genau.
Und gucke mir den Kulturpalast auf Dreisat an. Warum?
Ja, weil ich ihn moderiere. Ach, wie schön. Das ist fast schon so eine eigene Suppe kochen, aber bald ist alles gar und es wird lecker. Ja, den moderiere ich jetzt schon das 2. Jahr. Und es ist ein bunter Streifzug durch die Kulturwelt. Und es ist auch verdammt gut. Ja, dieses Mal ist Max Herre zu Gast.
Oh, den mag ich ja sehr.
Ja, ich habe ihn nur persönlich mal gesehen auf 2 Festivals, aber ich bin mal gespannt, ja.
Ich dachte, ich mochte den nicht, bevor ich ihn hier zu Gast hatte und damit kennenlernen durfte. Ich habe gedacht, das ist ein Typ, der zwar ganz gute Musik macht, aber ich glaube, der ist zu selbstverliebt, zu eitel, zu Und dann war der aber hier und echt super sympathisch und sehr humorvoll und so. Also ihr werdet euch bestimmt verstehen.
Das ist gut, weil wenn er dann nicht nett ist, dann sage ich, aber da war es
genau,
schon nett, ne? Da schon, danke.
Also, ich muss dazu aber auch sagen, ja klar, man muss so einen Gast auch
nett behandeln.
Man muss das Tolle an ihm auch rausholen, ja.
Ach so, ja, da musst du jetzt mal anfangen bei mir, bitte. Jetzt kann das aber mal loslegen.
Ich könnte ja zum Beispiel sagen, wenn Sie eines der 3 Alben gewinnen wollen, die wir verlosen, am 20. kommen Sie raus, alles leuchtet, von Fiverr, dann beantworten Sie uns die folgende Frage richtig. Sie können das nicht wissen, das muss intuitiv kommen. Und ich sage gleich, die Antworten sind so, dass Sie bei einer der Antworten sofort denken, ah, das ist es. Aber nein, denken Sie nochmal drüber nach. Als Nina Sonnenberg klein war, war sie schüchtern und ängstlich und sprach sogar mit A. Tischen, B. Fischen oder C. Bäumen. Geht doch, oder? Als Frage.
Ja.
Also ich glaube, dass die wenigsten die richtige Antwort.
Ich wollte sagen, ich sehe die 3 Alben dann bei euch am Flohmarkt nächstes Jahr irgendwie so, hey, das hat irgendwie keiner erraten. Ich würde mal sagen, fast jede Antwort ist richtig. Nur deswegen liegen hier so viele CDs von Künstlern, wenn du solche Fragen stellst.
Alle signiert.
Ja, aber das ist ja genau. Danke fürs Mitspielen. Das wird ein Flohmarkt, sage ich Ihnen. Kommen Sie auf jeden Fall vorbei. Ich weiß, wie du dein Geld verdienst.
So, also ich wiederhole die Frage nochmal. Ich komme auch nur drauf, weil wir da eben gerade, als die Musik lief, drüber gesprochen haben. Da hat Nina nämlich ein bisschen was über ihre Kindheit noch erzählt und wie viel Fantasie sie hatte. Vielleicht könnte das schon... Nee, es könnte noch kein Hinweis darauf sein. Also, sprach sie A mit Tischen, B mit Fischen oder C mit Bäumen? Schicken Sie die Ihrer Meinung nach richtige Antwort bitte an hörbar@radio1.de. Gerne auch gleich mit Ihrer Telefonnummer und Ihrer Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So, was habe ich jetzt mir noch aufgeschrieben und nicht genannt? Kulturpalast, Samstag, 19:25. Du isst gern Gelbwurst?
Ja.
Was genau ist Gelbwurst?
Ja, das ist furchtbar, das ist Hirnwurst. Also das ist jetzt, wenn nicht noch mehr. Also das ist wie Leberkäse. Also da muss man jetzt nicht sagen, das wäre jetzt irgendwie ethisch korrekt oder sowas. Was mit Gelbwurst mir nur passiert ist, was mich total traurig gemacht hat, ist, ich habe vor kurzem einen Post auf Facebook geschrieben, wenn man nachts abends in ein kaltes Hotel kommt, wie hier in Mannheim, und findet in seiner Tasche ein Gelbwurstbrot, das ihm jemand zu Hause eingepackt hat, dann ist das Liebe.
Das habe ich gelesen, genau. Deswegen frage ich dich.
Und ich dachte daraufhin, alle schreiben die schönste Liebe. Liebeserklärung und Nina, du weißt, wie man jemandem ein Kompliment macht. Kein einziger, alle, was ist ein Gelbwurst? Gelbwurst ist unkorrekt. Oh, Gelbwurst ist das was, oh, ich bin Preuße. Es ging nur um Gelbwurst. Da war ich ja enttäuscht.
Dann bin ich ja froh, dass ich die Sendung nicht damit eröffnet habe. Weil ich wollte eigentlich tatsächlich auch in dieser Sendung eigentlich fast ausschließlich über Wurstarten sprechen.
Ja, da hätten wir ja schon reden können, also... Aber Liebe könnte ja vorher kommen.
Und ist Gelbwurst, wie du es sagst, ist das Kindheit, ist das Nostalgie, ist das
eher? Ja, das kriegst du bei uns, ich weiß nicht, was es hier gibt, bei uns beim Metzger, wenn du hingehst mit den Eltern, dann bekommst du halt ein Stück Gelbwurst, Radl Gelbwurst, mit oder ohne Grün. Als Kind natürlich ohne Grün, weil man ist ja nicht wahnsinnig und isst freiwillig irgendwas mit Grün. Was gibt es denn hier, wenn man zum Metzger geht als Kind?
Als Kind wirst du draußen angebunden in Berlin. Da darfst du nicht mit rein.
Das ist ja schon die Hunde kommen rein. Das ist ja gut. Mensch, das ist ja schade, dass ich hier groß geworden bin. Ja. Da verstehe ich, dass Romantik hier nicht so viel Platz hat.
Doch, Romantik schon. Aber hier achtet man auch schon bei Kindern auf ihre Linie und auf eine gewisse Art von Disziplin. Nicht, dass das so Rotzgehören werden, verstehst du? Die warten schön draußen.
Dankeschön. So, das war jetzt kurz zum Schluss noch eine kleine Beleidigung.
Wir sind auch am Ende. Moderat hast du mitgebracht. Das ist eine Band, die ich ebenfalls, muss ich zugeben, nicht kenne. Wahrscheinlich nicht kenne. Modeselektor heißt der Song
ja.
So?
Nee, Modeselektor, das ist ein Teil von Moderat. Moderat sind Modeselektor und Apparat zusammen.
Ach so, ist dann ist ja alles klar. Und wie heißt der Song?
Der Song heißt schätzungsweise Bad Kingdom.
Ach so. Mhm.
Ja, also hoffe ich jetzt mal. Ich kann ja nicht auf deinen riesengroßen Flachbildschirm schauen, den du von deiner Couch hier bedienen kannst. Ach so, das Papier auf dem Flachbildschirm.
Ja, nostalgisch, oder?
Auf jeden Fall. Finde ich was schön.
Wir haben letztes Jahr keinen Flohmarkt gemacht, trotz dieser ganzen CDs. Da konnte ich mir keinen neuen Flachbildschirm leisten. Aber das Papier geht auch notfalls.
Papier, und zwar das von rückwärts kopierten. Sehr gut. Und Modeselektor war mal bei mir im Interview beim Kulturpalast und das sind ganz, ganz feine Typen, wirklich super. Und ich finde Apparat auch toll und deswegen ist Moderat für mich zusammen die perfekte Ergänzung für gute Musik. Amen.
Du warst ein wundervoller Gast.
Danke, ich war sehr gerne hier und das wiederholen wir auf verschiedensten Wegen.
Ja, das machen wir nochmal. Bringst du halt Gelbwurst mit?
Genau, beim Flohmarkt mache ich übrigens dieses Jahr einen Gelbwurststand. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen, es wird wunderbar.
Schönen Sonntag noch, tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.